Deutschlandfunk. Kontrovers.
Heute mit Sandra Schulz im Studio einen schönen guten Morgen. Von einem sozialpolitischen Meilenstein spricht die kommissarische SPD-Chefin, Parteichefin Malu Dreyer. Die Kuh ist vom Eis, ergänzt gestern CSU-Parteichef Markus Söder. Wie erleichtert die Parteispitzen der schwarz-roten Koalition waren, das war gestern Nachmittag wirklich gut zu sehen. Erleichtert darüber, dass nach den 10 Verhandlungen der vergangenen Monate jetzt eine Einigung auf eine Grundrente gefunden ist. Ein Kompromiss, den speziell CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer ihrer Partei gewiss noch verkaufen muss. Eine Einigung keine Woche, nachdem das Bundesverfassungsgericht einem ganz anderen Konflikt neuen Stoff gegeben hat. Nach dem Urteil aus Karlsruhe dürfen die Jobcenter zwar auch künftig die monatlichen Leistungen kürzen, sie dürfen Arbeitslose sanktionieren, wenn sie zum Beispiel Jobangebote oder Fortbildungen ablehnen. Was ab sofort aber nicht mehr geht, das sind Kürzungen um mehr als 30% der Bezüge. Ist die Würde des Menschen unkürzbar, wie am Tag drauf anspielungsreich die Süddeutsche Zeitung titelte? Oder trifft es dann doch eher der Titel aus der Bild-Zeitung, die nach dem Urteil einen Langzeitarbeitslosen als Kronzeugen zitierte, so wörtlich: Jetzt können sich die Hartz-IV-Empfänger das Geld auf dem Silbertablett abholen. Ist die Grundrente ein sozialpolitischer Meilenstein, obwohl nach der Einigung jetzt doch deutlich weniger Menschen profitieren werden als von der SPD angestrebt? Und schließlich, wie immer, wenn es um Sozialleistungen geht, wer soll das bezahlen? Viele spannende Fragen also, die wir heute Vormittag unter dieser Überschrift diskutieren wollen. Baustelle Sozialpolitik, Grundrente beschlossen, neuer Streit um Hartz IV. Wir freuen uns auf eine spannende Diskussion hier im Deutschlandfunk heute Vormittag bis 11.30 Uhr. Und wir freuen uns auch auf Ihre Meldungen, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist die 00800 4464 4464, wenn Sie live mit uns heute Vormittag diskutieren wollen. Die 00800 4464 4464. Oder Sie können sich auch gerne per Mail melden. Das geht an kontrovers@deutschlandfunk.de. Und ich stelle Ihnen unsere Gäste vor, mit denen wir heute Vormittag diskutieren wollen. Susanne Ferschel ist bei uns, stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Bundestag für die Partei Die Linke und auch im dazugehörigen Ausschuss im Bundestag, genau wie der SPD-Sozialpolitiker Martin Rosemann. Und wir sind auch fest verabredet mit Johannes Vogel von der FDP. Ich sehe gerade Handzeichen aus der Regie. Ich wollte gerade noch sagen, dass er jeden Moment eintreffen müsste. In diesem Moment ist er da. Ich begrüße ganz herzlich Johannes Vogel von der FDP, Arbeitsmarkt- und Rentenpolitischer Sprecher. Ganz herzlich willkommen Ihnen dreien. Und wie immer wollen wir starten in diese Sendung, indem wir uns vor Augen führen, indem wir hören wollen, was unsere Hörerinnen und Hörer auf dem Herzen haben. Auf unserem AB hatten wir heute Morgen ja schon Stimmen und Auszüge haben wir zusammengestellt.
Mona Hartmann aus Nürnberg. Also zur Grundrente. Ich verstehe nicht, dass man da nicht auf Ökonomen hört, die eben sagen, dass Leute, die wenig verdienen, besser bewertet werden müssen in der Rentenversicherung. Und Thema Hartz IV. Also es gibt eben so wenig Arbeit für gering qualifizierte Menschen. Hartz-IV-Empfänger sind ja oft auch wirklich krank. Generell gibt es nur die eine Lösung. Auch sogenannte niedrige Arbeit muss besser bezahlt werden.
Professor Grotas, hier stößt mal folgendes Problem auf. Ich bin der Ansicht, dass eher am unteren Ende der Skala Luft ist. Immer mehr jüngere Leute nehmen sich Auszeit, Eltern, ja, etc., etc. Wäre es denn nicht mal sinnvoll, vielleicht mit, sagen wir mal, 23 Jahren anfangen zu arbeiten, statt oben immer was draufzupacken, ja? Ich bin jetzt an die 60, bin im Grunde jetzt schon verschlissen und da wird über die Rente mit 70 nachgedacht.
Wenn in den letzten Jahren die Rentenerhöhungen nicht prozentual erfolgt wären, sondern für jeden gleich, wäre es gar nicht zu der Altersarmut gekommen.
Bühler aus Tübingen. Also wenn ich das richtig sehe, dann sind wahrscheinlich die Summen, die durch die Verschiebung der Rentenzahlung vom 1. des Monats auf Ende des Monats eingespart werden, in etwa das, was jetzt irgendwo großzügig zurückgegeben wird. Man könnte natürlich auch sagen, das Letzte, was der Bürger von seinem Staat mitbekommt, ist, dass er im Monat des Todes keine Rente bekommt.
Palas Wesselhövede. Die Grundrente ist eine böse Falle für die wirklich Bedürftigen. Denn wer Grundrente bezieht, ist per Definition nicht mehr bedürftig und verliert die Leistungen, die die Grundsicherung bietet. Die wird für kleines Geld den armen Leuten der Anspruch auf Sozialhilfe verweigert. Das ist hochgradig asozial. Besser wäre es, die materiellen und finanziellen Leistungen der Grundsicherung heraufzusetzen.
Detlef Schuchardt, ich rufe aus Isselburg an. Die Grundrente wäre nicht notwendig, wenn der gewerbliche Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin auch von seinem letzten Gehalt 70% bzw. 72% bekommen würde, genau wie Beamte.
Eindrücke und Stimmen also unserer Hörerinnen und Hörer von heute Morgen zu den sozialpolitischen Themen, die wir heute Vormittag drehen und wenden wollen. Und ich denke, als Ausgangspunkt für unsere Diskussion schauen wir auf die Einigung von gestern Nachmittag, eben nach den langen, nach den länglichen Verhandlungen zur Grundrente. Gestern also der Durchbruch, Johannes Vogel. Wir haben von Ihnen, von der FDP, scharfe Kritik gehört. Welches Problem haben Sie damit, dass künftig Menschen, die 35 Jahre gearbeitet haben, die Kinder erzogen haben, die Angehörige gepflegt haben, dass die jetzt besser dastehen sollen als mit der Grundsicherung im Alter?
Ja, wir haben ja selber ein Modell, endlich zielgenaues Modell gegen Altersarmut gefordert. Dass das jetzt passiert, das habe ich immer gesagt, dass das richtig ist, dass die Große Koalition sich um das Thema endlich kümmert. Letztes Jahr hat sie ein großes Rentenpaket gemacht, wo 90% nicht gegen Altersarmut halfen. Gut, dass wir jetzt beim richtigen Thema sind. Aber ich finde, es muss schon auch Aufgabe des politischen Prozesses sein, vor allem wenn man seit Februar darum ringt, dass ein Modell ist, was überzeugend ist. Und das ist das für mich eben nicht. Ich finde, es ist gleich potenziell gleich dreifach unfair. Erstens, weil eben alle außen vor bleiben, die weniger als 35 Jahre gearbeitet und eingezahlt haben, aber möglicherweise auch von Altersarmut bedroht sind. Wir wissen aus Studien, dass sogar die größte Gruppe derjenigen von Altersarmut bedroht sind, eben nicht 35 Versicherungsjahre haben. Da haben wir einen Vorschlag gemacht, der das lösen würde. Und zweitens, es entstehen potenziell viele neue Ungerechtigkeiten, können wir noch vertiefen. Und drittens, die Finanzierung ist auch ungeklärt. So, und das sind dann schon Dinge, die ich erwarten würde nach einem Prozess, der seit Februar läuft.
Martin Rosemann von der SPD schüttelt schon den Kopf, aber erklären Sie uns das nochmal genauer. Malu Dreyer spricht ja von einem Meilenstein, obwohl wir wissen, dass jetzt gemessen an den Erwartungen, an den Hoffnungen, die ja auch die SPD geschürt hatte, dass da jetzt 3 Millionen Menschen profitieren könnten, dass die 1,2 bis 1,5 Millionen, die jetzt gehandelt werden, dass die ja deutlich zurückbleiben dahinter. Inwiefern also ein Meilenstein?
Also es werden etwa 10-mal so viele Menschen davon profitieren, wie von dem Modell profitiert hätten, das im Koalitionsvertrag wörtlich drinsteht. Und das hat was damit zu tun, dass wir uns entschieden haben, dass wir die Grundrente so ausgestalten, dass sie ihren Namen als Grundrente auch verdienen, nämlich als Rente und uns nicht mehr im System der Grundsicherung bewegen. Und das finde ich auch richtig, weil das geht um Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, Kinder erzogen haben oder Angehörige gepflegt haben. Und da ist es eine Frage der Würde, dass die nicht am Ende ihres Lebens zum Sozialamt geschickt werden, die Hosen runterlassen müssen und einer Bedürftigkeitsprüfung unterzogen werden müssen. Und deswegen haben wir uns auf ein Modell verabredet, was die Rentenversicherung macht, wo kein Antrag gestellt werden muss, und wo die Einkommen zwar überprüft werden, aber das über einen automatischen Abgleich mit dem Finanzamt funktioniert und der Bürger und die Bürgerin hat damit gar keinen Aufwand, also keine Bürokratie, sondern diejenigen, die sich diese Rente verdient haben, die bekommen sie auch, denn es geht hier eben nicht um Almosen, sondern es geht ja darum, dass die Leute was geleistet haben. Diese Rente setzt an der Versicherungsbiografie an. Und die Finanzierung erfolgt, weil es eine solidarische Leistung ist, ein sozialer Ausgleich ist, über Steuern. Das ist seriös finanziert über Steuermittel. Und wir werden die Finanztransaktionssteuer, die wir ja einführen werden, zur Finanzierung nutzen.
Susanne Ferschel von der Partei Die Linke. Wenn wir jetzt mal die 3 Millionen beiseite lassen, die die SPD ursprünglich im Auge hatte, dann sehen wir jetzt bis zu 1,5 Millionen Menschen, die von dieser neuen Leistung, die von einer neuen Grundrente profitieren können. Müssen Sie heute Morgen zugeben, dass Schwarz-Rot da geliefert hat?
Naja, ich fange mal mit dem Positiven an. Natürlich ist es so, dass es gut ist, dass jetzt 1,5 Millionen Rentnerinnen und Rentner ihre Rente aufgestockt bekommen bzw. erhöht bekommen. Das ist das Positive dran. Allerdings sind wir meilenweit davon entfernt, von dem sozialpolitischen Meilenstein zu sprechen, weil der große Wurf ist es mit Sicherheit nicht. Es bleibt hinter dem zurück, was die SPD in Aussicht gestellt hat. Ich sage mal, auf der einen Seite gießt man mit der Gießkanne Fördergelder für E-Autos aus. Da streitet man sich. Ich glaube, da wird auch wieder deutlich, wie schwierig diese Koalition zusammenarbeitet, wie schwierig es da ist, Kompromisse zu finden. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die großen Fragen in der Rentenversicherung nicht gelöst werden. Also das Hauptproblem ist doch, dass viel zu viele Menschen im Niedriglohnbereich arbeiten und dass das Rentenniveau an sich zu niedrig ist. Und jetzt hat man zwar ein kleines Schräubchen gedreht, das ist mit Sicherheit besser als das, was wir vorher hatten, aber es bleibt auch, also eigentlich, wenn man es genau nimmt, ist diese Grundrente das, was wir schon mal hatten, nämlich die sogenannte Rente nach Mindestentgeltpunkten, die für Rentenanwartschaften vor 1992 erworben sind. Aber sie bleibt hinter dem, was wir hatten, auch noch zurück. Das heißt, wir haben zwar eine Verbesserung zum Status quo, aber es ist wirklich nur ein kleines Schräubchen, was hinter dem zurückbleibt, was wir schon mal hatten. Und die grundsätzlichen Fragen werden nicht gelöst.
Und darüber hinaus ist tatsächlich einiges ja auch noch offen, nämlich zum Beispiel ja die Frage, ob die die CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer, ob die das ihrer Fraktion so wird verkaufen können. Jetzt würde ich aber, weil tatsächlich ja viele Fragen noch offen sind zu dem, was Sie gestern verabschiedet oder beschlossen haben oder was als Kompromiss jetzt erstmal so gezimmert wurde. Es ist jetzt wenig gesprochen worden über die Höhe. Martin Rosemann, das liegt daran, weil es eh von vornherein klar war, wir sprechen über 10% über der Grundsicherung im Alter, die eben regional oder von Ort zu Ort, von Bundesland zu Bundesland variiert. Diese 10%, können Sie da eine Größenordnung nennen?
Naja, wir wollen, dass Leute, die 35 Jahre lang gearbeitet haben, Angehörige gepflegt haben oder Kinder erzogen haben, eben eine Rente haben, die über der Grundsicherung liegt. Aber dieses Modell geht ja jetzt nicht von einem festen Eurobetrag aus, sondern es setzt an der Versicherungsbiografie an. Und es funktioniert eben so, dass erworbene eigene Anwartschaften eben aufgewertet werden, dass die eben verdoppelt werden bis zu einem Durchschnittswert von 0,8 Rentenpunkten pro Jahr, damit man eben nach 35 Jahren auf eine Rente kommt, die oberhalb der Grundsicherung liegt. Das ist das Ziel, aber wir setzen eben, weil wir sagen, es geht darum, Lebensleistungen zu berücksichtigen an der Erwerbsbiografie an. Und deswegen kann man eben nicht allgemein sagen, jeder wird mit dieser Grundrente eine Rente in dieser oder jener Höhe haben. Das macht es ein bisschen kompliziert, das gebe ich gerne zu. Auf der anderen Seite macht es das auch ein Stück weit leistungsgerechter, weil diejenigen, die eben selbst höhere Anwartschaften erworben haben, ein Stück weit dann auch mehr haben.
Lebensleistung, Respekt, das waren die Bezugspunkte, die wir immer wieder gefunden haben jetzt in dieser Diskussion. Johannes Vogel von der FDP, gerade dieses Thema Respekt gegenüber den Menschen, die eben 35 Jahre lang eingezahlt, gearbeitet, geschafft haben, wie man in Baden-Württemberg sagt. Warum ist das für die FDP kein großes Thema?
Ja, das ist ja eine Unterstellung. Das Gegenteil ist richtig. Natürlich ist das für uns ein großes Thema sogar. Die Frage ist ja, was wollen wir hier mit diesem Instrument erreichen? Ich erlebe jetzt eine Rentenpolitik von Union und SPD, die sehr oft am Anfang des Prozesses ankündigen, dass es auch um Altersarmut ginge. Das haben wir auch am Anfang des Rentenpakets letztes Jahr gehört. Und wenn man dann rausarbeitet, 90% helfen gar nicht gegen Altersarmut, dann geht es um was anderes. Und genauso haben wir es jetzt hier wieder erlebt. Ausgangspunkt der Debatte war, was gegen Altersarmut zu tun. Wir können gerne, die Rente nach Mindestentgeltpunkten gab es in der Tat mal, das kann man fordern, da können wir darüber reden, ob das richtig oder falsch ist. Dafür spricht, man wertet niedrige Rentenansprüche auf, dagegen spricht, es gibt eben diese Grundregel im Rentensystem, Einzahlung und Auszahlung hängen zusammen. Das kann man unterschiedlich politisch bewerten. Die Frage ist, worum geht's hier? Und ich finde, es muss darum gehen, zielgenau was gegen Altersarmut zu tun. Weil das ist ja auch eine Frage des Respekts, dass wenn jemand überhaupt gearbeitet und eingezahlt hat, dass der im Alter das nicht voll verrechnet wird und es keinen Unterschied macht, weil man Grundsicherung bekommt. Und da wirkt dieses Modell eben nicht besonders überzeugend. Sehr viele bleiben außen vor. Und man kann gar nicht garantieren, dass es regional wirklich dazu führt, dass man aus der Grundsicherung rauskommt. Deswegen muss man ja selber auch nochmal in dem Modell einen Freibetrag in der Grundsicherung einführen, aber nur für die, die mehr als 35 Jahre gearbeitet haben.
Also
das erste Problem bleibt nicht gelöst.
Sie würden gerne mehr Geld in die Hand nehmen.
Ich würde gerne ein besseres
Modell. Zum Beispiel die 30 Jahre gearbeitet
haben. Ich würde gerne ein besseres Modell für das zielgenaue Vorgehen gegen Alters Armut vorlegen. Da haben wir auch einen Vorschlag gemacht. Den kann man auch sagen, der ist nicht perfekt, dann macht man einen anderen. Nur mein Punkt ist, wenn Ausgangspunkt der Debatte ist, Ziel ist Folgendes, und das wäre für mich das politische Ziel. Wer gearbeitet und eingezahlt hat, der hat im Alter immer sicher mehr als die Grundsicherung. Dann ist das hier eben kein Modell, was für die Mehrzahl der Betroffenen, auf die das zutrifft, funktioniert. Und dann finde ich, ist es kein überzeugendes Modell. Das ist der einzige Kritikpunkt.
Martin Rosemann von der SPD.
Ich will nur mal widersprechen, weil ich glaube, es gibt zwei Ziele. Es gibt die Verhinderung von Altersarmut auf der einen Seite, aber es geht auch um die Frage, dass Menschen, die eben wirklich sehr lange gearbeitet haben und trotzdem nur ein geringes Einkommen haben, dass die im Alter nicht auf Grundsicherung angewiesen sind. Das ist eine Frage der Würde. Es geht auch um die Anerkennung von Lebensleistung. Und also die Anerkennung von Lebensleistung und die Bekämpfung von Altersarmut sind die Ziele dieses Reformvorhabens gewesen. Und deswegen will ich nochmal sagen, der Ansatz, den die FDP vertritt, ist ja immer in der Grundsicherung zu bleiben, in der Sozialhilfe, in der bedürftigkeitsgeprüften Leistung, zugespitzt letztlich bei den Almosen. Da muss eben jeder zum Amt gehen, einen Antrag stellen, die Hosen runterlassen, sich gewissermaßen vor der Behörde nackig machen. Und das ist das, was wir Leuten, die ihr Leben lang gearbeitet haben, Kinder erzogen haben, Angehörige gepflegt haben, die ein Leben lang Leistung gebracht haben, eben nicht zumuten wollen. Und deswegen machen wir die Lösung eben in der Rente, in der Rentenversicherung, ausgehend von der eigenen Erwerbsbiografie und nicht über die Grundsicherung. Das, glaube ich, ist schon ein sozialpolitischer Meilenstein.
Ja, ist das eigentlich auch ein Framing, ein vielleicht auch gar nicht so der sachlichen Debatte zuträgliches Framing, frage ich Susanne Ferschel, dieses Wort, das wir jetzt immer wieder hören, vom sich nackig machen. Mhm. Also wir haben andere Leistungen, wie zum Beispiel das Elterngeld, da muss man auch einen ziemlich langseitigen Antrag ausfüllen. Da habe ich jetzt dieses Wort vom sich nackig machen eigentlich noch nicht gehört. Warum spielt das hier in dieser Debatte so eine große Rolle?
Also ich denke schon, dass das eine sehr große Rolle spielt, weil auch wir haben ja ein eigenes Rentenkonzept. Das sieht im Übrigen eine Mindestrente vor, die dann auch einkommens- und vermögensgeprüft ist. Aber die ist bewusst so gewählt, dass sie sich an der Armutsgefährdungsgrenze orientiert. Und genau das ist doch eigentlich, sage ich mal, bei allen Sozialleistungen ein Stück weit die Voraussetzung, dass zumindest das Existenzminimum gewährt wird, ohne dass sich eben jemand nackig machen muss und alles offenlegen muss. Die Problematik ist ja bei der Grundsicherung auch immer gewesen, dass letztendlich, es gibt so eine Dunkelziffer, die ist nicht genau zu benennen, aber dass man sagt, 60-70% der Menschen, die eigentlich einen Anspruch auf Grundsicherung gehabt hätten, die nicht beantragt haben, aus Scham, weil sie überfordert sind und so weiter. Und darum, denke ich, macht es schon Sinn, bei dieser Grundrente jetzt, dass es relativ einfach und unbürokratisch, wenn es denn so gelingt. Ich bin mal gespannt, weil die FAZ hat ja auch getitelt, dass man dafür 5000 Mitarbeiter in der Rentenversicherung einstellen muss. Also mal gucken, ob das unbürokratisch gelingt. Aber ich glaube schon, dass es bestimmte Leistungen auch geben muss, ohne dass es diesen komplizierten Aufwand braucht und ohne dass jemand wirklich komplett sich da ausziehen muss.
Darf Johannes Vogel noch die Chance auf eine kurze Reaktion, weil wir auf die Nachrichten zulaufen?
Ja, also ich glaube, wir müssen in allen sozialpolitischen Debatten uns klar machen, es gibt nicht die perfekte Lösung, sondern wir müssen immer abwägen, was ist das bessere Modell. Und weil uns das Thema so wichtig ist, haben wir ja einen eigenen Vorschlag gemacht, den will ich in zwei Sätzen kurz erläutern, weil der gerade nicht ganz korrekt dargestellt wird. Nennt sich Basisrente. Ja, er setzt an der Grundsicherung im Rahmen eines Freibetrags, sodass das sichergestellt ist, was ich eben gesagt habe. Egal, wie lange man eingezahlt hat, auch die Alleinerziehende mit vielleicht 32 Jahren Versicherungszeiten. Wer gearbeitet und eingezahlt hat, hat in Summe mehr als die Grundsicherung. Immer. Und zweitens, der Gedanke ist, die Aktivierung und Auszahlung im Rahmen der Behördenkooperation bei der gesetzlichen Rentenversicherung durchzuführen. Ich war selber mal bei der Bundesagentur für Arbeit Führungskraft. Ich kann sagen, in unserem Staat nutzen wir viele Chancen der Behördenkooperation nicht. Und das ginge. Das heißt, man muss im Alter nicht aufs Sozialamt gehen. Aber es ist richtig, unser Modell sieht vor, dass man einmal auch schaut. Eures so unkompliziert, das ist die Frage. Die Rentenversicherung sagt, die weiß noch gar nicht, wie sie es machen soll. Aber ich will sagen, ich sage ganz offen, ja, bei uns wird einmal geschaut, wie viel Geld ist da. Und nicht nur, was liegt beim Finanzamt vor. Jetzt kann man sagen, das ist ein Fehler. Ich würde aber sagen, wie Sie richtig eben gesagt haben, wir haben doch in so vielen Stellen, dass eine Leistung Voraussetzung hat. Das BAföG zum Beispiel, da muss man auch Einkommen und Vermögen einmal offenlegen. Sogar noch viel schärfer, als das in unserem Vorschlag der Basisrente vorgesehen ist. Und trotzdem würden wir doch nicht sagen, das ist nackig machen oder was Schlechtes, sondern das BAföG ist eine soziale Errungenschaft, die für Millionen Menschen in Deutschland die Universitäten geöffnet
hat. Aber
die
Grundrente
reden wir doch auch nicht schlecht.
Und wir wollen in diese Runde einsteigen mit einer Mail, die uns Klaus Heid geschrieben hat. Er sagt, wir befinden uns in einer sozialpolitischen Systemfalle. Selbst Experten fällt es schwer, noch auseinanderzuhalten, was aus den Sozialkassen, aus den Rentenkassen oder als steuerliche Transferleistung bezahlt wird oder werden soll. Dazu passt für mich nochmal der Hinweis, dass wir uns natürlich freuen über Ihre Meldungen, liebe Hörerinnen und Hörer, entweder per Mail. Das geht dann an kontrovers@deutschland.de. deutschlandfunk.de, kontrovers@deutschlandfunk.de oder melden Sie sich auch gerne für unsere Live-Diskussion. Wenn Sie mögen, können Sie auch live mit uns am Telefon diskutieren. Jetzt steigen wir aber ein nochmal mit dem Punkt, den Johannes Vogel vor den Nachrichten angesprochen hatte, diese Behördenkooperation. Martin Rosefeld von der SPD. Warum?
Rosemann.
Was habe ich gesagt?
Rosenfeld, glaube ich.
Okay, aber wir halten fest, Sie heißen wirklich Martin Rosemann. Entschuldigung für den Versprecher. Aber zurück zum Inhalt. Ist das nicht in der Tat ein vielversprechendes oder mehrversprechendes Modell, zu sagen, also bevor der Bürger von die Bürgerin von Amt zu Amt läuft, sich nackig macht, wie immer wieder gesagt wird in der Diskussion, dass einfach die Behörden sich untereinander stärker vernetzen, austauschen und auch informieren?
Da sprechen Sie ein großes und, wie ich finde, für unseren Sozialstaat generell ganz wichtiges Thema an, weil viele Bürgerinnen und Bürger landen bei uns in den Bürgersprechstunden. Ich denke, das geht den Kollegen und Kolleginnen hier ähnlich, weil sie eben nicht so richtig wissen, an welche Behörde muss ich mich eigentlich wenden, weil sie vom Jobcenter zur Wohngeldstelle und wieder zurückgeschickt werden, von der Rentenversicherung zur Krankenkasse, in Reha-Fällen oder wie auch immer. Und da ist in der Tat so, dass das eigentlich nicht bürgerfreundlich und unbürokratisch ist. Und deswegen bin ich zum Beispiel der Auffassung, dass wir da generell unseren Sozialstaat umbauen müssen und zentrale Anlaufstellen, ich nenne es mal Bürgerservice-Stellen, einrichten müssen, wo Hilfe eben wie aus einer Hand gewährt wird und man auch umfassend über alle Sozialleistungen beraten wird und dann auch die Behörden, die Leistungen erbringen, das können ja im Einzelfall sogar mehrere sein, miteinander kooperieren. Und hier im konkreten Fall der Grundrente haben wir ja jetzt nach dem, was gestern verabredet ist, eine automatische Kooperation zwischen der Rentenversicherung und den Finanzämtern. Und es spricht natürlich auch nichts dagegen, dass es andere Kooperationen gibt. Aber der Punkt, der zwischen Johannes Vogel und mir hier strittig ist, ist ja der, dass es eben aus meiner Sicht so ist, dass eben Leute, die 35 Jahre gearbeitet haben, Kinder erzogen haben und Angehörige gepflegt haben, dass die eben nicht am Ende ihre Rente irgendwo beantragen müssen, ein langwieriges Verfahren über sich ergehen lassen müssen, wo ich dann gucke, haben die noch Silberbesteck in der Schublade oder was auch immer das ist, mit Lebensleistung, mit Respekt vor Lebensleistung und mit Würde eben nicht vereinbar. Und deswegen haben wir uns eben dafür entschieden, jetzt zu sagen, es ist eine Rente, diese Rente wird automatisch gewährt. Und dann war der Kompromiss in der Koalition, es gibt eine Einkommensüberprüfung, aber die erfolgt eben automatisch und da muss ich eben keine seitenlangen Fragebögen ausfüllen.
Okay, der Punkt ist angekommen. Ich habe gerade schon überlegt, ob ich nervös werden muss angesichts des ersten Teils Ihrer Antwort mit so viel Zustimmung für Johannes Vogel. Aber das nur als Bemerkung am Rande. Wie angekündigt, öffnen wir unsere Runde jetzt. Wir haben eine erste Hörermeldung. Wilfried Heinz hat sich gemeldet aus Chemnitz. Hallo, Herr Heinz.
Ja, ein herzliches guten Morgen in Ihre Runde.
Dankeschön, danke für Ihren Anruf. Was ist Ihr Eindruck, was ist Ihre Meldung?
Ja, an sich waren hier zwei wichtige Worte gekommen, die mein Thema oder meine Bemerkung bestimmen. Das ist das Geld. Wir hören immer davon, dass es eine großartige Leistung ist, dass hier jetzt Geld freigelegt wird. Es ist nicht freizulegen, das Geld ist da. Wir verschwenden Gelder ohne Ende. Ob militärisch, ob mit anderen Aktivitäten, wo wir meinen, dass mal ein paar Milliarden ausgegeben werden müssen. Die deutsche Regierung quält sich seit über 20 Jahren an dem Thema und verschiebt diese Leistung und hat damit unendlich viel eingespart. Ja. Herr Kohl, einstmals als Kanzler, hat es schon verstanden, Herrn Blüm klarzumachen, dass er Geld aus der Rentenkasse braucht. Da waren wir noch bei gut 70%. Jetzt sind wir bei knapp, 44% oder 45% angekommen. Das heißt, die Plünderung, und das Wort benutze ich jetzt ganz bewusst, der Kassen ist systembedingt. Die letzte Dame war Frau Nahles, die das einmal auch wieder bedankte und die Rentenkasse nahm als Quelle von Geld für den Staatsaufgaben. Das ist unser Problem. Das Geld als Zuwendung ist hier eine Maßnahme, wo wir nur sagen können, gut, die Große Koalition musste jetzt unbedingt handeln. Und das Handeln ist ein Kompromiss, der nichts anderes ist als eine Bemerkung für den großen Teil der Bevölkerung, damit wir uns darüber unterhalten.
Okay.
Die Leistung ist das nicht.
Herr Heinz, ich glaube, der Punkt ist angekommen. Ich glaube, wir können uns alle schnell darauf einigen, dass es ums Geld geht. Vielen Dank für Ihren Anruf aus Chemnitz. Und ich denke, die Frage, auch die Kritik, die ich da höre, die richtet sich an den Koalitionspolitiker hier in der Runde, Martin Rosemann. Kein Geld zu haben heißt ja auch, oder ist die Frage immer der Prioritätensetzung. Können Sie das Herrn Heinz noch genauer erklären?
Also zunächst einmal stimme ich Herrn Heinz zu, dass es zur Finanzierung der deutschen Einheit sich damals Helmut Kohl aus der Rentenkasse bedient hat. Ich will aber auch sagen, dass die Regierung, die danach kam, nämlich Rot-Grün, das abgestellt hat, indem man damals über die Ökosteuer den Bundeszuschuss in die Rentenkasse deutlich erhöht hat. Und wir haben mittlerweile einen Bundeszuschuss, wo etwa ein Drittel der Rentenausgaben über Steuermittel bezahlt werden. Nun kann man immer noch, und darüber zum Beispiel im Einzelnen diskutieren, je nachdem auch, was ich jetzt als versicherungsfremde Leistung definiere oder nicht, ob der Bundeszuschuss nun hoch genug ist, um all diese versicherungsfremden Leistungen auszugleichen. Mein Anspruch ist, dass gesamtgesellschaftliche Ausgaben und sozialer Ausgleich in der Rentenkasse über Steuermittel finanziert wird. Da müssen wir immer gucken, dass wir darauf achten. Natürlich ist es so, dass das eine Frage der Prioritätensetzung auch ist. Gibt man jetzt Steuermittel für eine sinnvolle Grundrente aus oder verwendet man sie jetzt dafür, dass man den Solidaritätszuschlag auch für die obersten 10% abschafft, wie das ja CDU und CSU wollten? Und insofern hat Herr Heinz recht, das ist eine Frage der politischen Prioritätensetzung. Da bin ich froh, dass wir uns in der Bundesregierung durchgesetzt haben, dass die Grundrente da jetzt Priorität hat.
Und wir wissen, die Frage, wer bezahlt es, die macht die Diskussionen um sozialpolitische Leistungen oft zu ganz heiklen, zu ganz sensiblen Diskussionen. Und damit gehe ich jetzt rüber in der Tat zu diesem Hartz-IV-Urteil, das wir in der vergangenen Woche gesehen haben. Und nochmal zu dem Zitat, das ich eingangs auch nochmal zitiert vorgelesen habe aus der Bild-Zeitung aus der vergangenen Woche. Der Langzeitarbeitslose, der da zitiert wird mit den Worten: Großartig, jetzt kann sich jeder Hartz-IV-Empfänger sein Geld, seine Zahlungen auf dem Silbertablett abholen. Dieses Signal zu sagen, ach, egal, was die Hartz-IV-Empfänger, welche Gegenleistung die bringen, das ist die Frage an Sie, Susanne Ferschel, weil Sie ja fordern, schon lange fordern, aber jetzt nochmal mit mehr Vehemenz, die Sanktionen als solche abzuschaffen. Ist doch egal, was der Hartz-IV-Empfänger selbst beiträgt, wir geben unsere Sätze, egal was auf der anderen Seite ist. Ist das nicht auch ungerecht?
Ich sage vielleicht noch mal einen Satz auch zu Herrn Heinz, weil ich finde, er hat absolut recht. Und man sieht es genau an dem Beispiel, was Sie genannt haben. Wir erleben eine ständige Diskussion, dass man sagt, wir können uns das nicht leisten und das ist ungerecht. Und Menschen beziehen Leistungen, obwohl sie ihnen nicht zusteht. Auf der anderen Seite diskutieren wir nicht, dass die Militärausgaben immens angestiegen sind und noch weiter steigen sollen. Wir diskutieren nicht oder kaum, dass eben jetzt das Geld für die Elektroautos praktisch ausgegeben wird. Wir diskutieren nicht, dass wir ein wahnsinniges Ungleichgewicht im Steueraufkommen haben, wo Arbeitseinkommen immer stärker belastet werden und Gewinne und Vermögenseinkommen immer weniger belastet werden. Also die Frage ist schon, wie finanziere ich einen Sozialstaat und was für einen Sozialstaat möchte ich denn? Und dass die Bild-Zeitung natürlich immer einzelne Leute rausgreift, es wird immer einzelne Menschen geben, die unter Umständen das System ausnutzen. Aber die große Mehrheit, und das belegen doch alle Studien, die wollen doch arbeiten. Ich kann doch nicht den Kolleginnen und Kollegen, ich war selber lange Jahre Betriebsratsvorsitzende, ich kann doch nicht den Kolleginnen und Kollegen, die jeden Tag aufstehen, in die Schicht gehen, arbeiten, dann auch noch sagen, na, du bist dir selber schuld, wenn du arbeitslos geworden bist. Sondern da hat doch der Sozialstaat schon die Verantwortung, mindestens das Existenzminimum sicherzustellen. Und da bin ich sehr dafür, darum haben wir ja auch ein Konzept vorgelegt, Menschen, die gearbeitet haben, besser zu stellen. Das ist doch die große Ungerechtigkeit bei Hartz IV, dass jemand 12 Monate Arbeitslosengeld bekommt und dann, egal wie lange jemand gearbeitet hat, fällt er in dieses Hartz IV-System. Ja, und das müssen wir dringend ändern.
Lassen Sie mich nochmal die Zwischenfrage stellen. Also das Bundesverfassungsgericht hat ja nun oder nach einhelliger Meinung sehr differenziert geurteilt, hat gesagt, also das ist schon okay, dass der Staat, dass die Jobcenter sanktionieren, aber es geht natürlich überhaupt nicht, dass da ganze Existenzen gestrichen werden, dass Menschen in die Obdachlosigkeit getrieben werden. Wenn jetzt das Bundesverfassungsgericht das so abgesegnet hat mit den 30%, warum wollen Sie da diesen Schritt weitergehen, obwohl es da die ja gerade schon zitierten auch erheblichen Gerechtigkeitsvorbehalte gibt, dass die Menschen, die die Sozialleistungen finanzieren, dass sie sagen, ach so, und wofür stehen wir dann überhaupt auf jeden Morgen?
Naja, wie gesagt, erstens mal ist es ja so, dass die Regelsätze sowieso künstlich klein gerechnet worden sind. Also sie sind eh schon niedriger, als sie eigentlich sein müssten. Das hängt damit zusammen, dass bestimmte Positionen rausgerechnet worden sind, dass die Referenzgruppe, anhand derer das berechnet wird, verkleinert worden ist. Das heißt, die Regelsätze sind wirklich schon unterhalb dessen, was das absolute Minimum sein müsste. Und eine Sanktionierung, selbst wenn sie in Anführungsstrichen nur bei 30% liegt, unterschreitet es. Und ich finde, im Sozialstaat muss gewährleistet sein, dass jeder zumindest auf Höhe des Existenzminimums abgesichert ist. Und dann kommt die nächste Stufe. Dann müssen diejenigen, die gearbeitet haben oder die was leisten, die müssen besser gestellt werden. Aber ich kann doch nicht immer nur die Schraube nach unten drehen, sondern ich muss doch schauen, dass sich die Menschen, die eben eine Leistung erbringen oder erbracht haben, besser gestellt werden. Und darum ist ja Hartz IV auch so ungerecht, weil nach 12 Monaten Arbeitslosengeldbezug jemand eben in Hartz IV reinfällt. Und die Problematik ist doch, dass Hartz IV sowieso, da bin ich jetzt bei dem Thema, was ich vorhin angesprochen habe, Hartz IV hat doch zu diesem riesigen Niedriglohnsektor in Deutschland überhaupt erst geführt. Das ist doch die Ursache für diese ganzen Formen der prekären Beschäftigung, wie Leiharbeit, wie Befristungen und so weiter. Mittlerweile arbeitet jeder fünfte Beschäftigte zu einem Niedriglohn. Das ist doch die Problematik, wo wir ran müssen.
Genau, das ist in der Tat auch die Verklammerung zwischen unseren beiden Themen, die wir heute Vormittag ja am Wickel haben. Jetzt würde ich gerne noch mal kurz bei den Sanktionen bleiben. Doch, Johannes Vogel, Sie wollen bestimmt reagieren. Ich gebe Ihnen die Frage noch mit. Susanne Ferschel hat es ja gerade skizziert. Das Existenzminimum heißt ja Existenzminimum, weil es eben in unserem Staat, in unserer Gesellschaft das Minimum der Existenz markiert. Wie kann man da denn noch runtergehen?
Ja, ich finde das Urteil in der Tat sehr gut, und zwar in seinen beiden Richtungen. Das Urteil hat ja klipp und klar gesagt, Sanktionen dürfen nie so weit gehen, dass zum Beispiel wirklich die nackte Existenz, also nicht das soziokulturelle, sondern das wirklich materielle Existenzminimum, Essen, Dach über dem Kopf, dass das theoretisch laut Gesetz bisher wegsanktioniert werden konnte. Das haben wir auch schon lange gesagt, das ist inakzeptabel. Und das ist das Gericht klargestellt. Gleichzeitig hat es auch gesagt, dass Sanktionen in einem gewissen Ausmaß, Sie haben gesagt bis zu 30%, dass sie legitim sind, weil unser Sozialstaat eben auch auf Mitwirkung setzt. Und ich will mal ganz klar sagen, beide Zerrbilder, die gerne auch von Kolleginnen und Kollegen der Linken gezeichnet werden, sind in meinen Augen falsch. Das eine Zerrbild ist falsch, dass hier die Leute im Regelfalle irgendwie nicht mitarbeiten würden. Die allermeisten Menschen, die Arbeitslosengeld II bekommen, sind natürlich erstens in dieser Situation, ist es oft eine sehr schwierige Lage aus verschiedenen Gründen, psychologische Schwierigkeiten oder mangelnde Qualifikation oder einfach eine schwierige Lebensgeschichte. Und die allermeisten wollen natürlich auch nach den Regeln spielen sozusagen. Genauso falsch ist so zu tun, als würden in den Jobcentern Menschen arbeiten, die nicht jeden Morgen aufstehen würden. Ich kenne das, ich habe dort selber gearbeitet und erstmal angetrieben davon sind, dass sie Menschen in schwieriger Lage helfen wollen. Helfen wollen, zumindest das Existenzminimum zu bekommen, helfen wollen, da auch rauszukommen. So, aber bei allem gibt es natürlich auch immer zu jeder Regel Ausnahme. Und deswegen ist ja die Frage, wenn in den wenigen Fällen sage ich mit Blick auf die Zahlen, um das mal klar zu sagen, 3% der Betroffenen im Arbeitslosengeld II werden sanktioniert.
Das ist eine Stichpunktbetrachtung. Ja, das ist Stichpunktbetrachtung. Ist der wenn ich über das Jahresverlauf hin mir anschaue, sind es 9%.
Na ja, komme ich auch. Da heißt aber auch 91% kommen mit Sanktionen überhaupt nicht in Kontakt. So, und das zeigt für mich erstmal, im System ist jetzt nicht alles völlig aus dem Ruder gelaufen.
Aber dass Menschen ihr Obdach verlieren,
weil sie genau das will ich, habe ich ja gerade gesagt, liebe Frau Ferschel, dass ich das nicht will. Aber dass es einen Unterschied macht, ob ich sozusagen nach den Regeln mitmache oder nicht, das erleben wir auch generell in unserer Gesellschaft. Das gilt ja überall. Deswegen sagen wir nicht, dass alle Menschen sich nicht an Regeln halten, weil es zum Beispiel auch Ordnungswidrigkeiten gibt und man ein Knöllchen bekommt, wenn man falsch parkt. Also es ist immer die Frage, müssen wir nicht überall nach den Regeln agieren? Und das halte ich für vernünftig. Deswegen finde ich das Urteil in seinen beiden Richtungen gut. Sanktionen sind grundsätzlich erlaubt. Und wir haben hier nicht in Deutschland ein menschenwürdiges Unrechtssystem. Aber zweitens muss auch klargestellt sein, dass es nicht so weit gehen darf, was bisher nach Gesetz möglich war. Das hätte man schon lange korrigieren sollen. Das fordern wir auch lange als Freie Demokraten. Dass zum Beispiel bis zur Wohnung runter sanktioniert wird. Letzter Gedanke. Das Entscheidende ist doch in meinen Augen, dass wir jetzt darüber diskutieren, wie können wir nach dieser Grundsatzklärung, das Verfassungsgericht hat jetzt zwei Grundsatzklärungen vorgenommen. Erstens, die Regelsätze vor einigen Jahren sind so, wie sie jetzt berechnet sind. Da hat ja die Koalition aktuell Verantwortung für, sind sie korrekt berechnet?
Gerade noch.
Ja, aber sie sind korrekt berechnet, verfassungsgemäß. Und zweitens, die Sanktion ist auch geklärt. Was ist verfassungsgemäß und was nicht? Jetzt müssen wir doch reden,
finden, wie unsere Grundsicherung besser werden kann. Und da gibt es enormen Bedarf, sage ich aus der Praxis. Die kann noch viel würdewahrender werden. Die kann noch viel unbürokratischer werden. Die kann vor allem noch viel aufstiegsorientierter werden. Unser Vorschlag ist dafür Bürgergeld. Da lasst uns doch darüber reden, was die Schritte sind, die wir jetzt machen können. Denn dass in der Grundsicherung Verbesserungsbedarf besteht, das ist für mich unkritisch.
Okay. Der Punkt ist angekommen. Jetzt möchte ich passend zum Thema eine Hörerinnen-Mail vorlesen. Wir haben eine Mail bekommen von einer Mitarbeiterin in einem Jobcenter, die namentlich aus sicherlich verständlichen Gründen nicht genannt werden will. Und ich finde ihre Schilderung sehr interessant. Sie sagt, in meiner täglichen Praxis sanktioniere ich sehr selten, weil es mich in der Arbeit mit dem Kunden, der Kunde nicht wirklich weiterbringt. Gerade wenn psychische Erkrankungen wie Angststörungen oder Panikattacken bekannt sind, in solchen Fällen halte ich es nicht für vertretbar zu sanktionieren. Schwierig wird es tatsächlich dann, wenn sich jemand komplett verweigert und es überhaupt zu keinem Kontakt kommt. Da setze ich jetzt nochmal an, Martin Rosemann von der SPD. Wir hatten ja sogar Fälle von Mitarbeitern in Jobcentern, die gehen mussten, weil sie gesagt haben, also diese Sanktionen, die sind mir zu hart. Warum musste das Bundesverfassungsgericht das erst feststellen? Warum konnte die SPD als Regierungspartei ihre gewichtige Stimme da nicht schon viel früher im Namen dieser Menschen zu Gehör bringen?
Ja, wir haben ja schon in der letzten Wahlperiode einen Vorstoß gemacht, das Sanktionsrecht deutlich zu entschärfen und eben 100% Sanktionen auszuschließen, Sanktionen in die Kosten der Unterkunft auszuschließen und auch das verschärfte Sanktionsrecht für Jugendliche abzuschaffen, das von niemandem in der Praxis und in der Wissenschaft gestützt wird. Und das ist dann, wir waren da schon ziemlich weit, also ich muss sagen, die CDU hatten wir schon ziemlich weit, es ist dann am Widerstand aus Bayern gescheitert. Und das ist sehr bedauerlich, weil das dazu geführt hat, dass das Bundesverfassungsgericht nun uns da auch nochmal einen Hinweis geben musste. Ich begrüße das Urteil auch sehr. Ich glaube in der Tat, dass es uns mit der Position, die die SPD hat, auch mit dem neuen Sozialstaatskonzept Rückendeckung gibt. Insofern, dass es Mitwirkungspflichten weiterhin ermöglicht, aber eben sagt, Sanktionen müssen verhältnismäßig sein. Und ich muss sagen, was die Mitarbeiterin im Jobcenter geschrieben hat, das entspricht völlig meiner Haltung. Das ist die Haltung, die ich mir in den Jobcentern wünsche. Ich bin ja auch sehr viel in Jobcentern, spreche auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, habe selber auch eine Mitarbeiterin, die früher im Jobcenter gearbeitet hat und finde diese Haltung sehr, sehr richtig und wichtig. Und ich glaube, dass es jetzt Sache des Gesetzgebers ist, dafür zu sorgen, dass genau diese Haltung sich im Gesetz widerspiegelt. Und dabei sind für mich zwei Dinge maßgeblich. Das erste ist, wir haben es hier zu tun mit Bürgerinnen und Bürgern mit eigenen Rechten, also nicht mit Bittstellern, sondern die haben ein Recht auf Unterstützung, auf eine Grundsicherungsleistung, die ihnen die Existenzminimum sichert, aber eben auch auf eine Unterstützung, die sie dazu bringt, wieder selber oder möglichst selber für ihr Leben zu sorgen durch Arbeit. Mhm. Und das steht für mich eigentlich im Vordergrund, die Leute dabei zu unterstützen, zu helfen, zu fördern. Und ich glaube, wenn wir das richtig gut machen, dass wir jeden Einzelnen individuell passgenau und unbürokratisch unterstützen, dann können wir auch sagen, dann erwarten wir auch eine gewisse Mitwirkungspflicht. Und wenn sich Leute davon dann total verweigern, dann ist es auch folgerichtig und die Erwartung der Solidargemeinschaft zu sagen, dann kann man auch ein Stück weit sanktionieren.
Okay, das gucken wir uns auch gleich noch mal ein bisschen genauer an. Jetzt im Moment sind wir ein bisschen unter Zeitdruck, weil wir einen Hörer noch in der Leitung haben. Thomas Geisler hat sich gemeldet. Wir balancieren heute so ein bisschen zwei Schwerpunktthemen unter der Großüberschrift Sozialpolitik, wenn ich es richtig verstanden habe. Hallo Herr Geisler, schönen guten Morgen.
Moin.
Hallo. Herr Geisler, Sie wollen uns nochmal zur Grundrente zurückbringen, richtig?
Ja und nein.
Lassen Sie hören.
Ineinander rein. Ja, okay. Ich muss sagen, ich bin heute 49. Also Anfang 20 war ich der Meinung, Menschen, die in der Arbeit wollen, müssen sanktioniert werden, wenn es sein muss, zu 100%. Heute sehe ich das völlig anders. Ich habe viel gesehen, ich habe viel gehört. Ein ganzes Stück weiter. Wer unter 12 Euro brutto verdienen soll, dessen eigentliche Pflicht ist es, nicht arbeiten zu gehen. Und ich frage jeden Politiker in diesem Land, wie kann er verantworten, dass ein Mensch zu einem Geld arbeiten geht, wo von vornherein sichtbar ist, sollte er ein komplettes Arbeitsleben, wie es vorgesehen ist, arbeiten, wird er hinterher trotzdem keine Rente über dem Sozialhilfeniveau bekommen. Und somit Wie kann ein Politiker in Deutschland es verantworten, diese Arbeitsplätze wissentlich zu subventionieren und von unserem allen Geld zu bezahlen, obwohl, wie auch immer vielleicht, die Arbeitgeber zu dumm, zu faul, nicht in der Lage, ich weiß es nicht, diesen Betrieb zu führen. Ja, da müssen sie zumachen. Okay. Und dann kommen wir jetzt in die Rente rein, die wir jetzt haben. Da kommen wir dann genau dahin. Jetzt haben wir den Salat, jetzt haben wir die Leute zu kleinem Geld arbeiten lassen und die arbeiten immer noch zu sehr, sehr kleinem Geld. Und jetzt müssen wir alle in die Tasche greifen, müssen das finanzieren, was völlig richtig ist, denn wir haben diese Politik zu verantworten, wir haben die Leute gewählt.
Okay, die Löhne, das sind in der Tat die Bezugspunkte bei beiden Themen, die wir heute am Wickel haben. Vielen Dank für diesen Einblick auch in den interessanten Prozess, von dem Sie uns erzählt haben, den Sie durchlaufen haben. Vielen Dank damit nach Eisenach. Und da sind wir bei der Forderung nach einem nochmal deutlich erhöhten Mindestlohn. Johannes Vogel, ich vermute, hier aus der Runde tun Sie sich am leichtesten mit einer Antwort. Weil die Ablehnung der FDP, ja, sie tun sich damit leicht, weil sie das genauso sehen im Wesentlichen wie Herr Geißler.
Aber ich bin auch für 12 Euro. Ja, der Olaf Scholz so vorgeschlagen, ist Teil des Sozialstaatskonzepts
der SPD. Das ist der Grund, warum ich von Johannes Vogel jetzt Widerspruch hören möchte.
Ich will vorerst mal sagen, ich habe in meiner Partei dafür gekämpft, dass wir uns der Frage von Lohnuntergrenzen öffnen. Da waren wir früher aus Grundsatzüberlegungen skeptisch, aber ich halte es für richtig, dass Lohnuntergrenzen eingezogen werden. Jetzt hat die Politik aber gesagt, wir lassen die Tarifpartner darüber entscheiden, in einer unabhängigen Kommission. Und dann jetzt wenige Jahre nach Einführung des Mindestlohns selber besser zu wissen, wie es ist.
Der war von Anfang an zu niedrig.
Ja, das kann man so sehen. Man kann aber auch sagen, die Gewerkschaften und Arbeitgeber haben entscheiden eben über die Höhe. Und aus Gründen ist ja die Lohnfindung in Deutschland insgesamt liegt ja in Händen der Tarifpartner. Die Frage ist, ob es da nicht auch Sinn macht, auch die Lohnuntergrenze in die Händen der Tarifpartner zu legen. So, ich finde, da muss man sich entscheiden müssen. Und ich bin für diese unabhängige, von der Politik unabhängige Lohnfestsetzung. Eins will ich aber auch klar sagen, es wird ja immer getan, ein ganzes Arbeitsleben. Ich sage auch ganz klar, natürlich will ich nicht, dass irgendjemand sein ganzes Arbeitsleben für 9,14 Euro oder auch für 10 Euro arbeitet. Aber wir müssen ja verstehen, eine Lohnuntergrenze gilt ja für alles. Die gilt auch für eine wenige Stunden Helfertätigkeit einer Studentin, eines Studentes, einer Schülerin, eines Schülers etc. nebenher. Die gilt ja wirklich für alles. Unser Ziel muss doch sein, dass jemand eben nicht sein ganzes Leben von Mindestlohn oder Lohnuntergrenzen je nach Branche arbeitet, sondern dass es auch eine Aufstiegsperspektive gibt. Denn dann hat in der Tat, also wenn es nicht gelingt, dass ein Mensch sein ganzes Leben nicht über Mindestlohn hinauswächst, dann haben wir in der Tat eine Gefahr von Altersarmut, dann haben wir aber auch ein konkretes Versagen. Und unser Rahmen, politischer Rahmen für Bildungssystem, Arbeitsmarkt muss doch so sein, dass da auch individueller Aufstieg gelingt. Das ist doch ganz klar.
Freue ich mich auf die Unterstützung der FDP für mehr Tarifbindung in Deutschland.
Wenn wir über Hartz IV, wenn wir über Menschen sprechen, die nach langer Berufstätigkeit in Arbeitslosigkeit fallen, wie aber auch über die Menschen, die sich interessieren für die Grundrente, die eben nach einem Leben voller Arbeit nicht über die Grundsicherung im Alter hinauskommen. Martin Rosemann, da ist ja der Dreh- und Angelpunkt, wie gesagt, ein gesetzlicher Mindestlohn. Der liegt jetzt im Moment bei nicht mal 10 Euro. Johannes Vogel hat uns gerade erklärt, warum er auch kein Fan davon ist, das gesetzlich vorzuschreiben. Sie sehen es aber anders. Erklären Sie uns, warum.
Naja, erstmal finde ich, war das damals ein sozialpolitischer Meilenstein, dass wir den gesetzlichen Mindestlohn überhaupt eingeführt haben in Deutschland. Und die beiden Parteien, die jetzt links und rechts hier neben mir sitzen, haben ja nun beide nichts dazu beigetragen. Wir haben ihm nicht zugestimmt.
Wir haben es wohl als erstes gefordert.
Ihr habt ihm damals nicht zugestimmt.
Vehement.
So. Wir haben den eingeführt und das ist auch richtig. Und wir gucken uns jetzt genau an, wie der sich entwickelt. Und im Grundsatz, glaube ich, ist es richtig, dass sich die Politik nicht jährlich einmischt und nicht jedes Jahr sagt, wir wollen den jetzt so oder so haben. Aber ich glaube, wir müssen schon gesellschaftliche Entwicklungen im Blick behalten. Und dazu gehört eben, dass wir eben feststellen müssen, dass man eben, wenn man sein Leben lang zum Mindestlohn arbeitet, eben keine auskömmliche Rente bekommt. Dafür machen wir jetzt die Grundrente. Das ist ein wichtiger Schritt. Aber ich glaube, letztlich da am Ende Rente immer das Spiegelbild des Erwerbslebens ist, dass man da vielleicht nochmal einen politischen Schritt machen muss und den gesetzlichen Mindestlohn deshalb perspektivisch auf 12 Euro anheben muss. Das hat Olaf Scholz vorgeschlagen, schon vor ein paar Jahren. Und es ist auch in das Sozialstaatskonzept der SPD auch eingeflossen. Und ich glaube, dass es auch richtig ist, dass wir darüber nochmal eine politische und gesellschaftliche Debatte auch führen. Ich will aber ausdrücklich recht geben, dass Johannes Vogel sagt, der Mindestlohn ist nie ein guter Lohn, sondern immer nur eine Untergrenze. Gute Löhne müssen immer da drüber liegen und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir die Tarifbindung in Deutschland wieder stärken. Gute Löhne gibt es am Ende eben nur mit starken Gewerkschaften, mit einer starken Sozialpartnerschaft und mit möglichst flächendeckenden Tarifverträgen. Und deswegen müssen wir auch darüber diskutieren, wie können wir dafür sorgen, dass Tarifverträge wirklich für möglichst alle gelten, wie können wir die Tarifbindung wieder stärken. Und das heißt für mich auch, dass wir auch als Politik da gefragt sind, zum Beispiel indem wir als Bund auch sagen, wir vergeben Aufträge nur noch an tarifgebundene Arbeitgeber. Und indem wir auch die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen weiter erleichtern, da gehen wir jetzt einen wichtigen Schritt in der Altenpflege und ich glaube, dass das ein Weg ist, über den wir auch weiter nachdenken müssen.
Susanne Ferschel von der Partei Die Linke, Sie ahnen wahrscheinlich schon, was ich jetzt als nächstes frage, weil Sie ja auch lange als Gewerkschafterin aktiv waren. Sind die Gewerkschaften denn stark?
In einigen Bereichen ja, nach wie vor, aber es gibt natürlich, und ich komme von der Gewerkschaft NGG, Nahrung, Genuss, Gaststätten, können Sie sich vorstellen, dass gerade im Hotel- und Gaststättengewerbe, in den kleineren Betrieben, es sehr, sehr schwierig ist, weil natürlich dort auch häufig keine Betriebsräte existieren. Und deswegen auf der einen Seite ja, die Tarifbindung muss Vorrang haben. Ich stimme da auch Martin Rosemann zu, dass wir eine Stärkung der Tarifbindung brauchen über eine Vereinfachung der Allgemeinverbindlicherklärung. Ich hoffe, dass da demnächst jetzt auch was kommt, weil Hubertus Heil verspricht es ja schon seit dieser Legislatur. Aber ich möchte Johannes Vogel auch widersprechen mit der Mindestlohnkommission. Ich bin nicht der Meinung, dass jedes Jahr der Gesetzgeber den Mindestlohn neu festlegen sollte. Nur man muss ihn einmal in dieser Kommission armutsfest festlegen, dann kann die Systematik der Kommission auch wieder greifen. Aber diese Kommission ist ja letztendlich daran gebunden, die Mindestlohnerhöhungen immer an den Preissteigerungen zu orientieren. Und damit ist sie schon. Schauen Sie sich die Geschäftsordnung an. Damit erhöhen wir immer wieder einen armutsfesten Mindestlohn. Und der zweite Punkt ist, und da kommen wir zu dem Thema Hartz IV. Hartz IV ist doch das Knebelinstrument auf die Löhne. Jede Arbeit ist zumutbar, egal ob sie noch so schlecht bezahlt ist, ob sie tariflich entlohnt ist, ob sie der eigenen Qualifikation entspricht und so weiter. Und deswegen muss doch diesem Hartz IV-System die Zähne gezogen werden, weil das war doch der Druck, das war doch das, was Belegschaften erpresst hat und Gewerkschaften unter Druck gesetzt hat. Da ist eigentlich auch das Bindeglied zu sehen zwischen Hartz IV und dem großen Niedriglohnsektor in Europa. Und jetzt muss man natürlich an mehreren Stellschrauben das verändern.
So, und dazu passt noch die Mail, die uns Kurt Dombeck geschrieben hat. Er sagt, solange sich die Politik in der Bundesrepublik Deutschland nicht in der Lage sieht, sicherzustellen, dass Bürgerinnen und Bürger durch ihre Arbeitsleistung für eine durchschnittliche Lebensführung ausreichende Einkünfte erzielen können, wird über kurz oder lang ein bedingungsloses Grundeinkommen eingeführt werden müssen. Sage ich und in Parenthese dazu, dass ich fürchte, dass wir angesichts der fortgeschrittenen Zeit nicht mehr dazu kommen werden, das auch noch ausführlich zu diskutieren. Aber Johannes Vogel von der FDP, wir erinnern uns nochmal dran, eingeführt hat das Thema Mindestlohn und die Höhe des Mindestlohns ja eben auch unser Hörer Herr Geißler, der gesagt hat, also er würde niemandem raten, auch nur einen Finger krumm zu machen und hält es im Grunde auch für kriminell, für weniger als 12 € zur Arbeit zu gehen. Sagen Sie uns nochmal, wenn wir die Erfahrungen haben, Sie haben ja gerade ausführlich dafür geworben, dass das dann eben ausgehandelt werden soll. Aber wir haben ja nun jetzt jahrzehntelang die Erfahrung in der Bundesrepublik gesammelt mit diesen ausgehandelten Löhnen. Und wir haben dieses Dilemma, dass Leute ihr Leben lang arbeiten unter Umständen und es dann eben für keine Rente reicht, überhalb der Grundsicherung im Alter. Erklären Sie uns nochmal, warum Ihnen das trotzdem so wichtig ist.
Ja, einfach, ich habe es ja eben schon gesagt, weil wir verstehen müssen, die Untergrenze ist ja nicht gedacht für ein Leben lang danach arbeiten, sondern die muss eben auch für jede Helfertätigkeit in den Sommerferien einer Schülerin oder eines Schülers oder so funktionieren. Das ist eben das Wesen eines Arbeitsmarktes. Und worüber wir doch reden müssen, ist erstens, wie entsteht Altersarmut? Die entsteht übrigens in weit überwiegender Zahl dadurch, dass nicht Leute ihr Leben lang 40, 45 Jahre oder auch nur 35 zum Mindestlohn arbeiten, sondern durch lange Phasen der Arbeitslosigkeit etc. Deswegen habe ich im ersten Teil der Sendung Bundesregierung so Wert darauf gelegt, dass es keinen Sinn macht, bei der Reparatur durch ein zielgerichtetes Instrument gegen Altersarmut so eine starre Grenze von 35 Jahren hinüberfallen zu lassen.
Die ist weil ja die, auch nicht starr.
Ja, doch, ist sie.
Nein, die wird ja jetzt eben, ja, die durch, wird eben durch eine Gleitzone jetzt eben weniger starr.
Ja, durch eine Mini-Gleitzone.
Das ist eine kurze, der wichtigen Verabredungen
von gestern. Wir wissen nicht, wie die aussieht. Zitat, kurze Gleitzone. Also in der Substanz wird es ja dann kaum auf 30 Jahre hinauslaufen. Das heißt, ihr schafft statt einem Abgrund, schafft ihr eine steile Böschung. So, da fallen die Leute aber trotzdem runter. Und das würde ich gerne ändern. Das ist aber Reparatur und wir müssen doch darüber reden, über zwei Dinge. Erstens, wie organisieren wir eine Aufstiegsperspektive für alle, gerade die, die zum Beispiel mit einer geringen Qualifikation im Arbeitsleben sind und deswegen Schwierigkeiten haben, höhere Löhne sich Schritt für Schritt zu erarbeiten, vielleicht auch beruflich aufzusteigen, beginnend von einer kleinen Grundlage und dann Schritt für Schritt. Da geht es um das ganz massive Thema, wie bauen wir unser Bildungssystem so, dass auch Leute, die eben nicht Akademiker sind, die vielleicht gar keine Ausbildung haben, dass die nicht einmal irgendwie aus welchen Gründen auch immer schwierige Jugend, schwierige Lebensgeschichte im Erwerbsleben landen und dann irgendwie mit geringer Qualifikation weiter wursteln müssen, sondern dass es da eine Aufstiegsperspektive gibt. Wir können gerne darüber reden, machen wir auch ganz konkrete Vorschläge. Wie bauen wir ein zweites Bildungssystem für das ganze Leben? Wie sorgen wir dafür, dass gerade Geringverdiener ihr Leben lang auch wirklich, wirklich real durch staatliche Unterstützung, unser Vorschlag zum Beispiel so ein Midlife-BAföG, in Weiterbildung, Aufstieg investieren können und das auch real können, nicht nur irgendwie in der Theorie. Und zweitens, wir müssen natürlich darüber reden, wie, das habe ich eben schon angedeutet, wie machen wir die Grundsicherung denn aufstiegsorientierter? Wie sorgen wir dafür, dass mehr Menschen aus der Langzeitarbeitslosigkeit rauszukommen? Da gäbe es einen großen Hebel, den der Gesetzgeber ziehen kann. Weil schauen wir uns mal heute an in der Realität, wie läuft es denn ganz oft in den Jobcentern? Dann ist es so, dass wer heute langzeitarbeitslos ist, da steht oft eine schwierige Geschichte hinter. Und oft ist es so, dann wird erstmal eine Helfertätigkeit für ein paar Stunden in der Woche angeboten. Komm mal einen Tag. Und wenn es dann klappt und der Chef oder die Chefin sagt, komm doch mal einen zweiten Tag und die Leute ihre Stunden ausdehnen, das sind ganz reale Fälle, die ich aus der Praxis kenne, dann merken die Leute, Moment mal, wenn ich mehr arbeite und mehr verdiene, habe ich aber von jedem verdienten Euro, muss ich mindestens 80 Cent abgeben. Es gibt sogar Konstellationen, wenn Familien und Kinder berührt sind, wo mehr Arbeit überhaupt nicht zu mehr Verdienst gibt. Und dann gibt es jemand anders, der sagt, warum machst du das überhaupt?
Ja.
Also wir haben nicht eine trittfeste Leiter aus Hartz IV raus.
Haben Sie jetzt ausführlich geschildert, Herr Vogel, noch eine Nachfrage mit der Bitte auf eine kürzere Antwort. Warum muss es dann bei der FDP eigentlich immer die Aufstiegschance sein? Warum können wir nicht festhalten, dass es auch Jobs gibt, für die man vielleicht nicht die akademische Ausbildung braucht, die aber trotzdem wichtig sind, wie zum Beispiel der Paketbote?
Jetzt haben Sie Aufstiegschance gleichgesetzt mit Akademiker. Da habe ich ein ganz anderes Bild. Ich glaube, dass eine Fairness der Gesellschaft sich durch Einstiegs- und Aufstiegschance, durch klare Regeln, was akzeptieren wir gar nicht, aber dann darüber hinaus durch faire Einstiegs- und Aufstiegschancen definiert. Aber das nur auf Akademiker anzuwenden, wäre natürlich ganz fatal. Mir geht es gerade darum, dass wir eine Wertschätzung auch gegenüber beruflichen Qualifikationen haben, die gleichwertig sind zu akademischen. Dass wir gerade Menschen, die vielleicht gar keine Qualifikation haben, ohne Ausbildung oder Studium ins Berufsleben kommen, denen eine Aufstiegsperspektive verschaffen. Genau darum geht's.
Alles klar.
Kurz genug?
Das haben wir festgehalten. Über die Definition von kurz sprechen wir gleich noch. Und jetzt wollen wir inhaltlich natürlich auch noch mal weitergehen. Martin Rosemann, jetzt sind wir noch mal beim Urteil aus Karlsruhe aus der vergangenen Woche. Wir haben gesehen, die Sanktionen jenseits oder höher der 30% gehen nicht. Die 30% gehen weiter an, also jetzt von Verfassungswegen. Aber wir haben ja die Forderungen jetzt aus der SPD, eben die Sanktionen dann ganz zu streichen. Damit wären wir schon nah an dem, was andere für bedingungslos halten und vielleicht auch sogar ein Grundeinkommen, auch wenn man es vielleicht so nicht nennen würde. Und wir haben immer noch die Situation, dass Karlsruhe nichts zu den unter 25-Jährigen gesagt hat. Was machen Sie da jetzt als schwarz-rote Koalition draus?
Also unsere Haltung als SPD heißt Recht auf Arbeit statt bedingungsloses Grundeinkommen. Und deswegen ist es auch nicht die Programmatik der SPD, Sanktionen vollständig abzuschaffen, sondern es geht eben darum, dass wir das Fördern, die Unterstützung in den Mittelpunkt rücken. Wobei ich vielleicht noch eine Stufe weiter vorne anfangen will, nämlich bei der Frage, wer fällt überhaupt in die Grundsicherung rein? Also ich finde, und das unterscheidet auch wieder, sag ich mal, SPD und FDP an der Stelle. Die FDP will ja ein Modell, wo eigentlich noch mehr Leute in die Grundsicherung reinfallen. Wir setzen darauf, dass weniger Leute in die Grundsicherung reinfallen. Ja, indem man, na doch, euer liberales Bürgergeld führt dazu, dass mehr Leute, das haben Sie ja angesprochen, oder gemeint am Ende hier, das führt ja dazu, dass mehr Leute in die Grundsicherung fallen.
Aber ich rauswachsen gern, können.
Wir wollen verhindern, dass Leute überhaupt erstmal reinfallen. Und das beginnt bei der Arbeitsmarktpolitik, bei einer präventiven Arbeitsmarktpolitik, die Leute schon in Beschäftigung unterstützt, vor allem mit Blick auf Qualifizierung, dass sie gar nicht erst arbeitslos werden. Das geht weiter über die Frage, wenn Menschen auf finanzielle Unterstützung angewiesen werden, dass nicht Leute nur wegen ihrer Kinder in die Grundsicherung reinfallen. Da haben wir ja schon einiges gemacht. Stichwort Unterhaltsvorschuss, Kinderzuschlag. Und da wollen wir einen Schritt weitergehen mit einer Kindergrundsicherung. Und wir müssen da verhindern, dass Leute nur wegen hoher Mieten da reinfallen. Deswegen müssen wir beim Wohngeld oder wollen wir beim Wohngeld auch was machen. Also ich glaube, da müssen wir schauen, dass die vorgelagerten Systeme besser funktionieren, dass Leute gar nicht erst reinfallen.
Dann okay,
müssen,
aber was dann wollen Sie mit den Sanktionen
SGB
machen?
Das war ja SGB die Frage. SGB II dafür sorgen, dass eben die Unterstützung des Fördern im Mittelpunkt steht und das auf Augenhöhe passiert. Wir sagen zum Beispiel, die bisherigen Eingliederungsvereinbarungen sind eigentlich keine geeigneten Instrumente. Das müssen wir weiterentwickeln. Da brauchen wir mehr Augenhöhe, da brauchen wir auch mehr Verbindlichkeit für eine langfristige Planung, auch für das, was das Jobcenter an Unterstützung leisten muss. Und ich glaube, dass uns das Verfassungsgericht nun zwar nicht explizit gesagt hat, im Wortlaut, wie das mit den unter 25-Jährigen zu machen ist, weil es war eben nicht Gegenstand des Urteils, aber dass natürlich die Grundprinzipien, nach denen das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, jetzt für über 25-Jährige sich auch auf unter 25-Jährige übertragen lassen und auch auf unter 25-Jährige übertragen werden müssen. Insofern glaube ich und bin ich der Überzeugung, dass wir jetzt dieses Urteil zum Anlass nehmen müssen, eine grundsätzlichere SGB-II-Reform zu machen, wo wir eben nicht nur eins zu eins das Urteil umsetzen, sondern wo wir noch ein paar mehr Dinge anpacken
müssen. Also davon bin ich meinerseits fest überzeugt, dass Sie eine ganze Menge vorhaben, aber ich habe nicht verstanden, diese Stimmen, die unterschiedlichen Stimmen aus der SPD zu der Frage 30% Sanktionen, bleiben die ja oder nein? Kevin Kühner zum Beispiel, der JUSO-Vorsitzende, sagt ja, die müssen jetzt auch weg. Also was ist da die Mehrheitsmeinung in Ihrer Partei, in der SPD?
Es gibt eine klare Beschlusslage. Das Sozialstaatskonzept ist sowohl im Parteivorstand als auch in der Fraktion einstimmig verabschiedet worden. Da war nach meiner Kenntnis auch Kevin Kühnert dabei. Da sollten wir uns jetzt dran halten.
Und die lautet, dass die 30% bleiben?
Sie machen das jetzt so an Zahlen
fest. Das kennt ja jetzt nicht jeder die Beschlusslage aus Ihrem Gremium. Sie machen das jetzt an Zahlen
fest. Da ist Teil der Beschlusslage, dass es bei Mitwirkungspflichten bleibt und dass wir das Sanktionsregime insgesamt einer grundsätzlichen Reform unterziehen wollen, so wie ich das eben auch geschildert habe.
Und die Sanktionen für die 25-Jährigen, wo ja jetzt in der Tat eine Menge dafür spricht, dass wenn das nach Karlsruhe ginge, dass das Urteil so ähnlich ausfallen würde, das packen Sie an und schaffen es in der schwarz-roten Koalition, wenn sie so lange hält, in Jahresfrist?
Wissen Sie, was die CDU oder die CSU zu diesen Dingen sagt, das müssen Sie die dann im Zweifel selber fragen. Aber
Sie müssen ja auch mit denen sprechen.
Natürlich sprechen wir mit denen. Wir haben jetzt das Urteil zur Kenntnis genommen. Unsere Haltung ist da klar. Wir sind der Auffassung, dass das Verfassungsgericht klare Hinweise gegeben hat, was die Grundlinien der Rechtsprechung sind. Und das kann man auch übertragen auf unter 25-Jährige. Und wir wollen ja nicht Gefahr laufen, dass das Verfassungsgericht uns dann bei unter 25-Jährigen wieder reingrätscht. Und ich hoffe, dass da auch in München bei der CSU mittlerweile die Einsicht eingekehrt ist.
On verra. Susanne Ferschel, ich sehe, dass Sie was sagen wollen. Wir haben Ihren Standpunkt eben schon gehört zu der kompletten Abschaffung aller Sanktionen und ich muss schon wieder auf die Uhr schauen und sehe, dass wir auch einen weiteren Hörer noch in der Leitung haben. Aus Dresden hat sich Herr Lammel gemeldet. Hallo Herr Lammel.
Hallo, guten Tag in die Runde.
Welches Thema haben Sie auf dem Herzen oder welchen Aspekt?
Na, eins, was jetzt schon ein bisschen aufgeblitzt ist immer. Also ich wünsche mir zum Beispiel von der Politik, und da bin ich nicht alleine, mal ein mutigeres Nachdenken und mutigere Schritte. Und da fällt natürlich bei mir sofort der Gedanke des bedingungslosen Grundeinkommens. Dann bräuchten wir nicht mehr über eine Grundrente diskutieren, weil die ja im Prinzip adäquat wäre, auch nicht über einen Mindestlohn. Und ich verstehe auch ein bisschen, warum sich die Politiker damit schwer tun. Weil Geldverteilung ist ja auch immer ein Mittel zur Machtausübung und zur Steuerung zum Beispiel der Arbeitsmarktpolitik. Aber ich denke, das Geld ist da. Es gibt auch Konzepte, wie eine hohe Mehrwertsteuer und andere Steuersätze wegfallen zu lassen. Und ich befürchte, dass die Politik aus anderen Gründen dagegen ist, als die immer vorgeschoben werden. Weil wir ja doch am Ende einer ganz schönen Besitzstandswahrer und Machterhalterrepublik leben. Und ich denke, da sind auch die Linken, die SPD und die Gewerkschaften inzwischen Teil, die natürlich mit einem Grundeinkommen vielleicht ein bisschen um ihr Kerngeschäft gebracht wären. Aber wir müssen da mal mutig werden, weil ich glaube, dass wir nur noch an den Symptomen rumdoktern und in Zukunft ganz andere Konzepte brauchen werden. Und ein Punkt noch, dann hole ich Luft.
Ja,
das ich glaube gut. Zum Beispiel, ja, was mir wirklich auch aufstößt, ist das Ausspielen der Menschen gegeneinander. Ich kann auch früher aufstehen und zur Arbeit gehen und muss nicht denken, dass ich die anderen durchfütter. So ist das ganze System nicht gedacht. Und beim bedingungslosen Grundeinkommen würde es ja auch einen Arbeitnehmer bekommen und müsste diesen Gedanken gar nicht mehr denken.
Okay, ja. Stefan Lammel, ganz herzlichen Dank für diesen Impuls nochmal in unserer Diskussion. Damit ist entgegen meiner Behauptung von vor, glaube ich, einer Viertelstunde jetzt doch, würde ich sagen, das Thema Grundeinkommen nochmal gesetzt als Klammer, als Thema, das ja auch in der Tat beide Themen möglicherweise abräumen könnte, die Grundrente, über die wir jetzt sprechen, und das Hartz-IV-Thema. Susanne Ferschel, ich weiß, dass in der Partei Die Linke das Thema auch selbst umstritten ist. Was ich jetzt ehrlich gesagt nicht weiß, ist, wie Sie in diesem Streit positioniert sind. Ist das die Antwort auf alle Fragen, die wir heute Morgen diskutieren?
Ja, ich kann ja zunächst mal, um auf den Hörer auch Bezug zu nehmen, verstehen, dass die Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen entsteht. Sie haben jetzt tatsächlich eine der linken Vertreterinnen vor sich, die gegen das bedingungslose Grundeinkommen ist. Ich mache es an einem ganz einfachen Beispiel klar. Wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen machen, würde das bedeuten, dass jemand wie ich, der relativ oder sehr gut verdient, auch von diesem bedingungslosen Grundeinkommen profitieren würde. Es macht überhaupt keinen Sinn, mit der Gießkanne an jeden, egal ob er es braucht oder nicht braucht, entsprechendes Geld auszuschütten. Wir sagen, es darf niemand unter das Existenzminimum fallen, dann ist jeder geschützt. Da muss es auch wirklich klar sein, dass das allen zusteht, ohne Sanktionen, die das dann noch reduzieren, deswegen auch die Abschaffung der Sanktionen. Wir sagen, darüber hinaus müssen wir die Sozialversicherungssysteme stärken, also Arbeitslosenversicherung stärken, längere Bezugszeiten früher erreichen, höher bezahlen, damit auch klar ist, diejenigen, die gearbeitet haben, profitieren mehr. Und wir brauchen wieder ordentliche Löhne, sodass es sich auch wirklich in Anführungsstrichen auch finanziell lohnt zu arbeiten. Die meisten Menschen wollen arbeiten, die überwiegende Mehrheit will arbeiten, aber es muss auch entsprechend gut finanziert und ausbezahlt werden. Und ich glaube, mit so einer Staffelung kommt man viel eher dahin. Klar ist aber doch, dass ich in einer Gesellschaft leben möchte, wo niemand unter das Existenzminimum kippt. Das ist doch was, was wirklich allen Menschen zustehen muss. Aber mit der Gießkanne an jeden das auszuschütten, halte ich für den falschen Weg.
Okay, dann unterstelle ich, dass wir, ich gucke Sie beide nochmal prüfend an, Johannes Vogel und Martin Rosemann, dass wir dann jetzt hier in dieser Runde tatsächlich keinen Vertreter haben, der für das bedingungslose Grundeinkommen streitet. Umso wichtiger unser Impuls gerade, den wir von Stefan Lammel bekommen haben, und umso dringlicher natürlich, dass ich dann nochmal die Gegenargumente aufgreife. Wir wissen ja, dass bei einem bedingungslosen Grundeinkommen wir natürlich diese Motivationsunterschiede, auch soziale Unterschiede, auch dieses Thema, ich suche mir eine gute Arbeit, damit ich mir was Gutes leisten kann. Diese Abstufungen, die hätten wir ja auch nach wie vor, was wir allerdings nicht mehr hätten, möglicherweise, Martin Rosemann, ist diese Angst, die ja jetzt auch in unserer Diskussion immer wieder aufgeblitzt ist, die Menschen eben vor dem Jobverlust haben, die Menschen vor der nächsten strengen Mail vom Jobcenter haben, die Menschen in prekären Verhältnissen haben, dass da jetzt demnächst jemand kommt und ihnen einen auf den Deckel gibt. Warum wollen Sie trotzdem daran festhalten?
Ich kann diese Argumente gut nachvollziehen und habe auch früher durchaus Sympathie dafür gehabt, für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Aber ich glaube, heute, auch nachdem ich viele menschliche Schicksale vielleicht nochmal aus einer anderen Perspektive kennengelernt habe, dass es falsch ist. Weil ich glaube, die Menschen sind sehr unterschiedlich und brauchen einfach individuell unterschiedliche Unterstützung. Und ich habe die Sorge, dass wenn man ein bedingungsloses Grundeinkommen einführt, dass man dann letztlich Leuten einfach Geld auszahlt und sie dann vergisst. Vergisst mit ihren Problemen, vergisst auch in ihrer Einsamkeit. Und ich glaube, es muss wirklich die Aufgabe des Sozialstaats sein, dass wir Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen die Hilfe und Unterstützung zukommen lassen, die sie brauchen. Und da wäre, wenn ich ein Grundeinkommen einführe, letztlich gar kein Geld mehr da. Und das, was Sie angesprochen haben, dass es Angst und auch negative Erlebnisse mit den Jobcentern ergibt, das bekommen wir als Abgeordnete mit in unseren Bürgersprechstunden. Und meine Antwort darauf ist, wir kommen nicht darum herum, dass wir einen Kulturwandel in den Jobcentern umsetzen, wo eben die Unterstützung des Einzelnen und der Einzelnen im Vordergrund steht. Und das ist nach meiner Einschätzung einfach das, was wir machen müssen. Das ist die Frage Würde des Menschen, wie wir Leute unterstützen im Einzelfall und nicht, dass wir jedem die gleiche Summe an Geld jeden Monat auszahlen.
Jetzt ist es immer so, Johannes Vogel, in dieser Sendung bisher, dass wenn Sie das Wort bekommen, dass dann immer noch so ungefähr 2,5 Minuten bis Ende der Sendestrecke sind. Da wahren wir jetzt auch in diesem Fall die Kontinuität. Ich wollte mit Ihnen nochmal schauen auf diesen Begriff, den wir jetzt immer wieder aufgerufen haben. Leistung muss sich lohnen, Respekt, Leistungsbereitschaft, der Respekt gegenüber Leistung. Was ist denn eigentlich für die Liberalen nochmal Leistung?
Ja, unsere Vorstellung ist jetzt nicht, dass wir jetzt hier politisch definieren dürfen, was ist eine wertvolle Lebensleistung und was nicht, sondern das ist ja das Wesen einer freien Gesellschaft, dass wir das als Menschen untereinander ausmachen. Aber was, finde ich, schon eine Ethik sein muss, die in einem Sozialstaat herrschen muss, ist, dass Anstrengung zumindest sich lohnt. Deswegen werbe ich so für Aufstiegschancen von allen Ebenen. Und deswegen, glaube ich, müssen wir doch im Sozialstaat immer dann gucken, wenn jemand sich angestrengt hat und es macht aber gar keinen Unterschied, dann glaube ich, haben wir eine falsche Ethik im System. Und da sollen wir gucken, wo müssen wir das ändern. Das gilt aber für die Rente, das gilt zum Beispiel auch hier für die Grundsicherung, die ich ja ganz anders machen will. Liberales Bürgergeld ist eben schon gefallen. Da könnte man auch sagen, das ist wie Grundeinkommen, aber ohne das Bedingungslose, wovon ich auch nicht überzeugt bin.
Ja, aber kriegen Sie das noch erklärt nach dem berühmten Westerwelle-Wort von dem anstrengungslosen Wohlstand,
das
nach
nicht der mein
Mövenpick-Steuer?
Ist.
Genau. Hm. Nicht Ihr Wort, aber
Mövenpick-Steuer war CSU und Westerwelle des Worte sind nicht meine, um das auch klar zu sagen. Sondern was wir ganz konkret vorlegen, ist ein Sozialstaat, der in der Grundsicherung einfacher, unbürokratischer und würdewahrender ist. Dafür steht die erneuerte FDP, das stehe ich auch ganz persönlich, der ich für Sozialpolitik verantwortlich bin. Wir machen Vorschläge in der Rentenpolitik, die dieser Ethik folgen und vor allem, wir machen Vorschläge für eine Bildungspolitik, die eben nicht nach Ausbildung oder Studium aufhört. So, und das sind konkrete Antworten, wie wir diese Ethik realisieren.
Das Schlusswort heute Vormittag in unserer Diskussion kontrovers. Baustelle Sozialpolitik, Grundrente beschlossen, neuer Streit um Hartz IV. Über dieses Thema haben wir uns heute Vormittag gebeugt. Susanne Ferschel war bei uns, Sozial- und Arbeitsmarktpolitikerin von der Partei Die Linke. Mit der gleichen Disziplin bei uns dabei von der SPD Martin Rosemann und eben wie gesagt Johannes Vogel von der FDP. Ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse. Einen schönen Tag. Im Studio war Sandra Schulz.